Liebe Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für die Einladung, heute bei Ihnen über Israel und die arabischen Länder um Israel zu berichten. Ich dachte, dass wir den Abend so gestalten, dass wir zunächst eine geistliche Besinnung zu diesem Thema geben, dann die politischen Realitäten im Nahen Osten aufzeigen und zum Schluss die missionarischen Zeichen deutlich machen, die wir sehen können. Lassen Sie uns das Thema des Abends Brennpunkt Nahosten mit einem Verheißungswort des Engels Gabriel an Josef beginnen, als er ihm die Bedeutung des Namens Jesu erklärte. Damals offenbarte ihm der Engel nach Matthäus 1, 21, sein Name soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Der Name Jesus ist ein Programm, eine Geschichte und eine Vollmacht. Er heißt, der Herr rettet. Zunächst war das Heil für das Volk des alten Bundes bestimmt. Jesus sagte in Matthäus 15, Vers 24 deutlich, ich bin nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel gesandt worden. Der König war gekommen, sich sein Volk zu reinigen und zu retten. Aber diese Machtergreifung vollzog sich nicht nach menschlichen Maßstäben. Als alle seine Jünger ihn verlassen hatten und als die Massen, die sein Brot gegessen hatten, kreuzige ihn riefen, als er in größter Schwachheit starb, da rief er, es ist vollbracht. Was wie die größte Niederlage Christi aussah, war in Wirklichkeit sein größter Sieg. Jesus hat am Kreuz alle Juden und alle Menschen mit Gott versöhnt und sie gerechtfertigt. Sie wissen nur nicht, dass das Heil für sie bereitsteht, oder sie wollen es nicht wissen und verstocken sich immer mehr gegen ihren Herrn und Heiland. Nicht alle Juden lehnten Jesus ab. Eine Minderheit liebte ihn und glaubte an ihn. Die Urgemeinde bestand nur aus Judenchristen, aus den Aposteln, der Familie der Maria und aus treuen Nachfolgern, die Jesus nach seiner Auferstehung wieder sammelte und unterrichtete. Sie empfingen den Heiligen Geist. Dazu kamen 3000 Bekehrte am Pfingstfest, 4000 bei der Heilung des Gelähmten. Viele andere kamen dazu, waren es 10, 50 oder 100.000. Wahrscheinlich blieben sie eine Minderheit in einem Volk von 1 bis 3 Millionen Juden und Galiläern. Die Mehrheit hatte nicht nur ihren Messias abgelehnt und ihn den Römern zur Kreuzigung übergeben, sie haben auch das Heil, das für sie bereit war, und die Kraft des Heiligen Geistes abgelehnt. Sie verstockten sich immer mehr gegen ihren Retter und seine Rettung. Aber die Minderheit der Judenchristen wurde zum Ölbaum, in den wir, die Heiden, die Völker, eingepfropft wurden. Außer Lukas waren es nur Juden, die das Neue Testament schrieben oder diktierten. Das Heil kommt von den Juden, von Jesus und seinen Aposteln. Johannes 4, 22. Jesus hat sich seine missionarische Kerngemeinde aus dem Volk Israel erwählt. Der König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, hat sich sein Volk selbst gereinigt, belebt und bewahrt. Sein Reich ist ein geistliches Reich. Seine Vollmacht wirkt durch seine Apostel bis zum heutigen Tag. Die Gemeinde Jesu ist das verborgene Gottesreich in allen Völkern. Wer die Texte im Neuen Testament genau liest, findet eine interessante Entwicklung im Gebrauch der Worte Gottesreich und Gemeinde. Jesus hat nach den Evangelien 91 Mal vom Reich Gottes, vom Himmelreich oder allein vom Reich geredet, aber nur 3 Mal von der Gemeinde. In der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testaments veränderte sich dieses Verhältnis grundlegend. Wir lesen nur 39 Mal vom Reich, aber 113 Mal von der Gemeinde. Das Ziel Jesu bleibt immer das Reich Gottes, das alle und alles als Eigentum des Gottkönigs umfasst. Der Anfang dazu aber ist heute die Gemeinde der Geheiligten. Wir müssen neu über die Bedeutung des Reiches Gottes und die Gemeinde nachdenken. Jesus redete 30 Mal mehr vom Reich als von der Gemeinde. Die Apostel aber bezeugten nach der existenziellen Erfahrung des Heiligen Geistes 3-mal mehr die Gemeinde als das Reich. So wollen wir heute die Gemeinde lieben und ihr dienen. Aber die Weltmission und den Anspruch Jesu auf alle und alles nie aufgeben. Petrus und Paulus rangen um ihr Volk und missionierten gleichzeitig die Völker im Mittelmeerraum. Als die Ablehnung des gekreuzigten Gottessohnes von Seiten der Juden immer radikaler wurde, sagte Paulus zu den Hebräern in Rom: Das Herz dieses Volkes ist verstockt. Sie hören schwer mit ihren Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass sie dermaleinst nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und im Herzen verständig werden und sich bekehren. So sei es euch kundgetan, dass das Heil Gottes den Völkern gesandt ist. Sie werden es hören. Apostelgeschichte 28, Vers 27 und 28. Und Petrus, der als Vorsteher der Apostel seine Dienste tat, ging noch weiter in seiner Aussage und legte offiziell die Berufung zum Bürgerrecht im Reiche Gottes auf alle Nachfolger Jesu aus Juden und Heiden und bezeugte ihnen gemeinsam: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen soll die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr bisher kein Volk war, aber nun Gottes Volk seid, die ihr bisher nicht in der Gnade standet, aber jetzt in der Gnade seid. 1. Petrus 2, 9. Petrus hat damit offiziell die Berufung zum Bundesvolk beim Bundesschluss im Alten Testament auf die Gemeinde Jesu gelegt, die sich aus Jesusgläubigen von den Juden und den Völkern zusammensetzt. Diese und andere Worte sind übrigens der Grund, warum der Vatikan und die katholische Kirche den Staat Israel bisher noch nicht anerkannt hat, weil sie sich selbst als Israel und als das Volk Gottes ansehen. Ist damit das Programm Jesu gescheitert? Hat sich sein Name als unwirksam den Juden in aller Welt und dem Staat Israel gegenüber gezeigt? Nein, niemals. Jesus hat deutlich zu den Juden gesagt: Die Ersten werden die Letzten sein. Jesus hat sein ungehorsames und verstocktes Volk nicht vernichtet noch verworfen. Gottes Bund ist ein ewiger Bund und seine Treue ist sehr groß. Würde Gott die Juden verstoßen, so wäre unser eigenes Verderben schon vorprogrammiert. Vielmehr hat der König aller Könige sein Volk durch viele Strafen und Gerichte erschüttert und treibt es heute am Ende der Zeit zurück in das verheißene Land, um ihnen dort nochmals die Chance der letzten Rettung anzubieten. Paulus schreibt offen in Römer 11, 25 bis 29, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist und so das ganze Israel gerettet werde. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und das ist nun die Frage, wer ist das ganze Israel, das in den letzten Tagen gerettet werden soll? Sind das nur die Bürger des jetzigen Staates Israel? Viele bezeichnen sich dort nicht als Juden, sondern nur als Israelis. Oder sind es nur die orthodoxen Juden, die die Tora studieren und auswendig lernen? Oder sind es alle beschnittenen Juden in der Welt? In Israel selbst wohnt nur ein Sechstel aller Juden. Oder meint Paulus die am Herzen beschnittenen aus Juden und Heiden, die als Wiedergeborene das Leben Jesu in sich tragen? Wir sollten uns die Fragen um das ganze Israel nicht zu einfach machen. Viele werden bei der Wiederkunft Jesu die Augen öffnen, denn sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Johannes 19, Vers 37. Aber nicht nur die Juden haben bestimmte hervorragende Verheißungen. Gott sagte dem Abraham, auch um Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen, ich will ihn zum großen Volk machen. 1. Mose 17, 20. Die Araber und Moslems bezeichnen sich nach dem Koran und der Hadith als die Nachkommen Ismails. Auf ihnen liegt auch die Last seines Namens, der seiner Mutter Hagar geoffenbart wurde. Er wird einem Wildesel gleichen. Seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn sein. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. 1. Mose 16, Vers 12. Wir aber bezeugen, dass heute die Stunde der Kinder Abrahams gekommen ist. Zwar sind Juden und Moslems noch weit von Jesus und seinem Heil entfernt. Beide lehnen die Dreieinigkeit Gottes, die Inkarnation Christi und seinen Kreuzestod vehement ab. Die größte antichristliche Macht liegt heute nicht im Kommunismus noch im Kapitalismus, sondern bei Juden und Moslems gleichermaßen. Es ist deshalb oberflächlich und unverantwortlich, wenn wir in einem eschatologischen Philosemitismus unser schlechtes Gewissen aus dem vergangenen Antisemitismus stillen wollen. Einige Juden sagen es uns ganz offen, wir sind nicht der kleine Zeiger an eurer Weltenuhr, der anzeigt, wenn ihr in den Himmel kommt und wir in die Hölle. Nehmt uns doch als normale Menschen an und macht uns nicht zu Schachfiguren in eurem Religionskonzept. Die Araber aber sagen zu uns, ihr Deutschen, mit euren Wiedergutmachungszahlungen an Israel ladet nur neue Schuld auf euch, wenn ihr den Feind stärkt, der uns eliminieren will. Der israelische Staatspräsident Herzog aber sagte bei seinem letzten Besuch in der Bundesrepublik, die Schuld der Deutschen aus dem Dritten Reich kann nie vergeben werden. Auch der Fernsehfilm »Nicht Rache, sondern Recht«, der in diesen Tagen im zweiten Fernsehen läuft, geht in diese Richtung. Die Situation ist viel verworrener, als wir erkennen können. Die Semiten haben ein Rechtsdenken, das sich bisweilen zum Rechtsfanatismus steigert, der sie hindert, pragmatische Lösungen zu finden. Christus allein hat eine Lösung für alle Rechtsforderungen durch seine Erlösung gebracht. Er trug alle Schuld, auch die Schuld der Deutschen, der Juden und der Araber. Wer an ihn glaubt, wird befreit zum Vergeben und Lieben. Wer sich von ihm abwendet, wird immer sein Recht fordern und selbst vom Recht verurteilt werden. Christus ist die einzige Lösung für den Nahostkonflikt. Ohne seine Stellvertretung, Vergebung, Liebe und Geduld gibt es keinen dauerhaften Frieden. Das Rechtsprinzip allein verhindert jede Lösung und führt zur gegenseitigen Vernichtung. Deshalb ist das Studium des Nahostkrieges, der seit 40 Jahren anhält, ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn nicht Jesus als Retter der Juden und Araber bezeugt werden kann. Wir kommen damit zum zweiten Teil dieses Vortrages. Wie hat sich der Nahostkonflikt im letzten Jahrhundert entwickelt und welche Lösungen zeichnen sich ab? Der 40-jährige Krieg im Nahen Osten kann als eine Frucht der französischen Revolution und als Erbmasse aus dem Zerfall des Osmanischen Reiches angesehen werden. Die Juden in Europa hatten gedacht, dass ihnen die französische Revolution die Gleichberechtigung im christlichen Abendland bringen würde. Sie hatten sich getäuscht. Der Dreyfus-Prozess in Frankreich bewog Herzl 1896 sein Buch »Der Judenstaat« zu schreiben. Er sah keine andere Hoffnung mehr für die Glieder des Alten Testaments, als irgendwo auf der Erde einen eigenen Staat zu gründen. Der erste Zionistenkongress in Basel akzeptierte 1887 teilweise seinen Vorschlag, verlangte aber unmissverständlich, dass das verheißene Land im damaligen Osmanischen Reich liegend der einzige Ort für den Judenstaat darstellen könne. Damit begannen die ersten Siedler in das von Arabisch sprechenden Menschen bewohnte Gebiet einzuwandern. Der Erste Weltkrieg brachte 1917 das Ende der 400-jährigen Großmacht des Osmanischen Reiches im Nahen und Mittleren Osten. Der Vertrag von Sevres 1920 teilte die Erbmasse dieses Reiches unter den Siegermächten auf. Protektorate und Kolonien entstanden zusammen mit einer modernen Türkei, in der das Kalifat, das islamische Gesetz und die Vielehe abgeschafft wurden. Das europäische Zwischenspiel oder Trauerspiel von 50 Jahren ging schnell zu Ende, da die arabischen Völkerschaften innerhalb der Protektoratsgrenzen einen ständigen Aufstand durchführten, um eine souveräne Eigenstaatlichkeit durchzusetzen. Ägypten wurde 1922 als erster Staat selbstständig. Algerien folgte 1962 als letzter. Damit waren aus dem Zerfall des großen Osmanischen Reiches verschiedene eigengeprägte Nationalstaaten im Nahen Osten geschaffen worden. Der Chemiker Chaim Weizmann hatte im Ersten Weltkrieg mit einer Entdeckung die Produktion von Pulver aus örtlich vorhandenen Rohstoffen in England eingeleitet und hat als Dank aus Gesprächen mit führenden Politikern die Balfour-Erklärung an Lord Rothschild 1917 empfangen, in der den Juden eine Heimstätte in Palästina zugesichert wurde, was aber noch keinen selbstständigen Staat bedeutete. Damit begann die verstärkte Besiedlung des englischen Protektorats Palästina mit Juden aus aller Welt. Die dort lebenden Araber aber begannen sich bald zu formieren und bekämpften die zionistische Einwanderung mit Terroraktivitäten, sodass Palästina seit 1923 in einen immer stärker werdenden Bürgerkriegszustand verfiel. Der Zweite Weltkrieg brachte dann mit seinem entsetzlichen Verbrechen an den Juden die Presswehen mit sich, die den Staat Israel 1948 ans Licht der Welt brachten. England zog sich aus seinem Protektorat zurück, das es 28 Jahre lang verwaltet hatte, und hinterließ eine Kolonie im Kriegszustand. Araber und Juden wollten jeweils ihren eigenen Staat gründen. Damit hatte der 40-jährige Krieg im Nahen Osten begonnen. Er gleicht einem Wirbelsturm, der immer mehr Völker in seinen Sog hineinreißt, ob sie es wollen oder nicht. Wenn man die Struktur und die Geschichte der arabischen Nationalstaaten und Israels betrachtet, findet man eine eigenartige Entwicklung, nämlich bei beiden Staaten zeigen sich drei große Stufen ab, die sich auffallend gleichen. Das ist jeweils die sozialistische Periode, dann eine Zeit des religiösen Radikalismus und immer wieder die Anlehnung an die Großmächte. Der sozialistische Zionismus fand in Ben-Gurion von 1948 bis 1963 seine prägende Figur. Ihm folgten Eschkol, Golda Meir und Rabin. Bis heute noch ist Israel von ihren Ideen und Gesetzen geprägt. 90% des Heiligen Landes sind im Staatsbesitz. Nur 3% gehören einzelnen Juden. 7% des Landes sind in nichtjüdischem Besitz. Dazu realisierte der zionistische Kommunismus die Idee der Kibbuzim. Heute gibt es davon 274 in Israel und etwa 400 genossenschaftliche Siedlungen, die Moschawim. Die Basis des neuen Israels war zunächst ein nicht religiöser Sozialismus zionistischer Prägung. Den arabischen Nationalstaaten erwuchs in Sharm el-Abdel Nasser in Ägypten von 1956 bis 1970 eine Führerfigur, die versuchte, die arabischen Massen aus ihrer Lethargie zu rütteln und die kommunistische Propaganda durch einen arabisch-islamischen Sozialismus aufzufangen. Syrien, der Irak, Südjemen, Libyen und Algerien schlossen sich seinen Ideen an. Der Großgrundbesitz wurde enteignet und den Kleinbauern zur Verfügung gestellt. Eine Art Kolchosen wurden eingerichtet. Die FDJ aus der DDR sollte mithelfen, ihre Erfahrungen bei der Erziehung der arabischen Jugend einzubringen. Diese arabische Begeisterung und Selbstfindung aber erlitt im Sechstagekrieg 1967 einen tiefen Schock, als 150 Millionen Araber von nur 2 Millionen Israelis in einer Woche besiegt wurden. Die totale Überlegenheit der Technokultur Israels über die Agrokultur der Araber und Moslems wurde sichtbar. Der existenzielle Schock der Araber fand in dem sprunghaften Wachstum der PLO seinen Ausdruck, ebenso in einem religiösen Suchen, das im Wachstum des radikalen Islam wie auch in einer Offenheit für die christliche Mission zum Ausdruck kam. Gaddafi kam 1969 an die Macht, Assad 1971, Sadat war 1970 Nasser in Ägypten gefolgt. Alle diese politischen und religiösen Unruhen in den arabischen Ländern führten 1973 zum Yom Kippur-Krieg, in dem Israel beinahe überrannt worden wäre. Die Araber aber konnten ihre Anfangserfolge nicht ausnützen, weil die Israelis, vom Schock erholt, schnell ihre technische Überlegenheit ausspielten. Das einschneidendste Ergebnis des Yom Kippur-Krieges aber war die Erhöhung des Ölpreises der OPEC-Staaten. Zunächst ums Vierfache, später ums 30- bis zum 34-fachen des Preises vor 1973. Damit war die Weltwirtschaft im tiefsten erschüttert worden. Die Arbeitslosigkeit in den Industrieländern nahm zu, den islamischen Ölländern aber fielen ungeheure Reichtümer in den Schoß. Damit bekam die Renaissance des Islam einen mächtigen Auftrieb. Sie zeigte sich in drei Richtungen: in der Abwehr aller christlichen und kommunistischen Einflüsse, in einer Reformation des Islam an Haupt und Gliedern und in einer islamischen Weltmission, die sich die Unterwerfung aller Menschen unter den Islam zum Ziel gesetzt hat. Spätestens seit dem Yom Kippur-Krieg hat sich der Nahostkonflikt zu einer weltweiten Krise entwickelt. Den Moslems wuchs 1979 in Khomeini eine neue Leitfigur zu, die einen radikalen, militanten Islam zur Durchsetzung der islamischen Reichsgottesidee propagierte und realisierte. Der Golf- und Afghanistan-Krieg waren Auswirkungen seiner Strahl- und Finanzkraft. Im Libanon zwangen seine Todeskommando die USA und Frankreich zum Rückzug. Die UdSSR mussten sich wegen seiner Freiheitskämpfer aus Afghanistan zurückziehen. Der religiöse, radikale Islam begann sich zu einer Weltmacht zu formieren. Die Öleinnahmen machten es möglich. In Israel hatte nach dem Yom Kippur-Krieg eine Neubesinnung eingesetzt. Die Zahl der aus arabischen Ländern eingewanderten Juden wuchs schneller als die Zahl der europäischen Juden. Die Neuwahlen brachten eine Mehrheit für die religiöse Partei in Israel. Begin wurde die neue Leitfigur für ein religiös betontes Denken im Land. Das führte zu einer systematischen Besiedlung der Westbank und des Gaza-Streifens. Eine neue israelische Landnahme begann. Bis 1983 waren bereits 124 Siedlungen neu aufgebaut worden, davon 17 Städte in Gebieten, die mehrheitlich von Arabern bewohnt waren. Der Plan sah vor, bis 1987 die Zahl der Siedlungen auf 165 zu erhöhen. Ein Netz von Wehrsiedlungen sollten die besetzten arabischen Landesteile durchziehen und uneinnehmbar machen. Die Kibbutz-Idee war von dem Ausbau der Wehrsiedlungen abgelöst worden. Aber gerade bei Präsident Begin zeigte sich auch die Einflussnahme der USA auf den Nahostkonflikt deutlich. Präsident Carter wollte nicht mehr jährlich an Ägypten 1 bis 2 Milliarden Dollar Lebensmittelhilfe bezahlen und an Israel das Doppelte als Militärhilfe, wenn die beiden Staaten sich nicht versöhnten. So flog Präsident Sadat 1978 nach Jerusalem und bot einen Teilfrieden an, falls Israel die besetzte Sinai-Halbinsel an Ägypten freiwillig zurückgeben würde. Die arabische Front wurde durch diese Friedensverhandlungen zerrissen. Die Ablehnerstaaten verlangten die Vernichtung des ganzen Staates Israel, wozu Syrien, Libanon, Algerien, der Jemen und der Irak gehörten. Die arabischen Länder, die von Königen regiert wurden, waren moderater. Als das Camp David-Abkommen 1979 einen Teilfrieden ratifizierte, wurde Ägypten aus der arabischen Völkerfamilie als Verräter ausgestoßen. Sadat wurde 1981 von radikalen Muslims ermordet, weil er Frieden mit Israel geschlossen hatte. Das arabisch-islamische Recht lässt keinen Teilfrieden zu, sondern verlangt Rache und Sühne bis zur völligen Vernichtung des Feindes. Die Sinai-Halbinsel aber wurde 1982 zurückgegeben. Sadat hatte den Teilfrieden mit seinem Leben bezahlt. Die religiösen Fanatiker der Schiiten hatten vom Libanon aus in wachsendem Maße die Nordgrenze Israels angegriffen.
1982 kam es zu einem Blitzkrieg Scharons, der zur militärischen Zerschlagung der PLO und zur Einnahme Beiruts führte. Die israelische Luftwaffe mit ihren weiterentwickelten amerikanischen Kampfflugzeugen zeigte sich dabei der syrischen Luftwaffe mit den sowjetischen Flugzeugen haushoch überlegen. Auch die Zerstörung von mehreren syrischen Raketenabschussbasen zeigte, dass im Nahostkrieg der elektronische Krieg eingezogen war. Die USA aber zwangen dann 1984 auf Drängen der UdSSR die Israelis zum Rückzug aus dem Libanon, ohne dass für dieses kleine Land mit seinem 14-jährigen Bürgerkrieg eine Lösung gefunden worden wäre. Die Großmächte mischten sich immer stärker in den Nahostkrieg ein und bestimmten ihre speziellen Interessengebiete. Schon 1980 hatte Syrien Sorge gehabt, von religiösen islamischen Wellen überrollt zu werden und schloss deshalb einen Freundschaftsvertrag mit der UdSSR. Seither wird Syrien als der Flugzeugträger der Sowjetunion im Nahen Osten ausgebaut. Dazu gehört auch der U-Boot-Hafen für russische Atom-U-Boote in Latakia. Was interessiert Russland am Nahen Osten? In erster Linie das Erdöl der Araber. Die UdSSR gehört zwar selbst zu den größten Ölförderländern der Erde, doch ihre Ölquellen versiegen und die Reserven unter der Tundra sind nur schwierig anzuzapfen. Deshalb muss Russland ans Öl, koste es, was es wolle. Sonst fällt diese Industriemacht in die Mittelmäßigkeit zurück. Öl aber gibt es in der Nordsee und im Nahen Osten. Unter dem Sand der arabischen Wüsten liegen noch Erdölvorräte für die nächsten 60 Jahre. Deshalb ringen die Großmächte um ihre Einflussgebiete im Nahen Osten. Syrien ist der Satellit der UdSSR geworden. Saudi-Arabien aber wird von den USA beschützt. 1984 und 1985 kam es zu einem strategischen Abkommen zwischen Israel und den USA, so dass Eingreiftruppen der USA in Israel in Zukunft zwischenlanden können. Es ist verständlich, dass alle diese Kriege und Bedrohungen die Menschen in die Besinnung führen. Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Die Israelis entdeckten, dass Moskau genau nördlich von Jerusalem liegt. Der Feind aus dem Norden, Gog aus Magog, wird in der israelischen Presse immer wieder einmal diskutiert. Hesekiel 38 und 39 werden in Israel ernster genommen als bei vielen Christen, die mit prophetischen Texten umgehen. Man kann in Israel hören, dass die UdSSR an dem kleinen Staat der Juden selbst wenig Interesse hat. Da er, dieser kleine jüdische Staat, jedoch die stärkste Militärmacht im Nahen Osten geworden ist, deshalb ist Israel das einzige Hindernis für Russland auf dem Weg zu den Ölquellen. In Israel gibt es neben einer modernen Waffenindustrie, die 30% ihrer Produktion ausführt, auch ein beachtliches Arsenal an Atom- und Neutronenbomben. Die Israelis besitzen Raketen, die diese atomaren Sprengköpfe an jeden Punkt in der arabischen Welt befördern können. In Syrien aber liegen in den Händen der 20.000 russischen Berater ähnliche Waffen. Der Irak hat den Krieg gegen den Iran durch Kampfgas entschieden. Libyen wurde beim Bau einer Giftgasfabrik ertappt. Ein neuerlicher Nahostkrieg könnte einen Vernichtungskrieg größten Ausmaßes hervorrufen. Das wissen alle und haben Angst davor. Jeder ist bis an die Zähne gerüstet. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn bei solchen seelischen Anspannungen religiöse und radikale Strömungen die Oberhand gewinnen. Mehrere Male versuchten jüdische Fanatiker, den Tempelplatz zu stürmen und wurden von der israelischen Armee zurückgetrieben. Israelische Propheten verkündigten den baldigen Angriff Gogs aus Magog, sodass Dutzende Rabbiner am Grab Abrahams in Hebron um Aufschub des nahen Gerichtes beteten. Das Religionsministerium aber forderte sie auf, nicht um das Aufhalten des Gerichtes zu beten, sondern um das schnelle Kommen des Feindes aus dem Norden. Nur so würde der Messias bald kommen. Bei den Palästinensern brach unter dem Einfluss chomeinistischer Ideen im Dezember 87 die Intifada aus. Dieses arabische Wort heißt, ein zitterndes Aufschnellen vor Wut trotz der offensichtlichen Unterlegenheit gegenüber dem Feind. Seither ist Israel von steinewerfenden Kindern und Meuchelmördern in den besetzten Gebieten bedroht. Die Medien des Westens haben den arabischen David und den israelischen Goliath hochgespielt, so dass es zu Protestkundgebungen in aller Welt gegen Israel kam. Die PLO hätte beinahe ihr Ansehen wegen dem Krieg der Kinder verloren, weshalb sie November 88 die Gründung eines Palästinenserstaates in Algier aufrief. 67 Staaten haben diesen neuen Staat bereits anerkannt, obwohl er noch gar nicht existiert. Arafat bekannte sich zum Gewaltverzicht mit den Lippen. Dadurch begannen die USA mit den Vertretern der PLO zu verhandeln. Das Ziel ist die Herausgabe der besetzten Westbank und des Gazastreifens. Die Arbeiterpartei neigt der Formel Frieden für Land zu. Die religiöse Partei ist nicht bereit, auch nur eine Handbreit vom verheißenen Land herzugeben. Israel wird durch diesen internen Krieg mit seinen Spannungen beinahe zerrissen. Denn ohne die Westbank ist Israel nicht mehr verteidigungsfähig. Weil die USA Israel immer mehr bedrängen, Frieden jetzt mit den Palästinensern zu schließen und die Westbank freiwillig herauszurücken, damit ein Palästinenserstaat gegründet werden könnte, haben sich die jüdischen Siedler in der Westbank zusammengerottet und am 16. Januar dieses Jahres das Königreich Juda gegründet, das für den Fall Legalität bekommen sollte, wenn die Westbank von der jetzigen großen Koalition aufgegeben würde. Daneben gibt es in Israel noch andere tiefe soziale Spannungen. Nicht nur die Inflation, jahrelang beinahe unerträglich, hat das Land belastet. Nein, raffinierte Kaufleute und Industrielle haben die lokalen Spannungen ausgenutzt, sodass heute 0,5% der Bevölkerung 95% aller Gelder des Landes besitzt. In Israel gibt es etwa 20.000 Millionäre, während die Mehrheit des Volkes sehr einfach leben muss. Die ursprünglichen Ideen eines zionistischen Sozialismus sind einem brutalen Kapitalismus gewichen. Eine tiefe Unzufriedenheit greift in Israel um sich. Das Warten auf ein gerechtes Friedensreich erfüllt viele Herzen. Die Gefahr eines falschen Messias ist greifbar geworden. Sharon wurde schon mehrere Male als der König Israels von seinen Anhängern ausgerufen. Viele warten auf einen genialen Draufgänger, der ihnen ein Weltfriedensreich von Jerusalem aus aufbaut. Die Pläne für einen Tempelbau liegen schon lange bereit. Priesterkleider werden nach alttestamentlichen Vorschriften gewoben. Ob der Antichrist aus Israel kommen wird? Die Gemeinde Jesu Christi muss sehr wachsam sein, dass sie nicht aus einer falschen Liebe zu Israel in einen Synkretismus verfällt. Selbst wenn es zu einer Annäherung zwischen Juden und Moslems kommen würde, so könnte das noch lange keinen echten Frieden bedeuten. Im Gegenteil, das könnte die größte Gefahr für die Christenheit werden. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Frömmigkeit allein rettet keinen Menschen. Sonst wäre Christi Kreuzestod unnötig gewesen. Jesus ist der Retter und der Messias. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wir kommen damit zum letzten Teil, die missionarischen Zeichen, die heute sich in dieser Situation immer mehr abzeichnen. Die überdimensionalen Spannungen, die auf Arabern und Juden im Nahen Osten lasten, haben eigenartigerweise die Missionssituation dort verändert. Wenn es 1948 etwa 20 Judenchristen in Israel gab, meist eingewanderte Flüchtlinge aus Rumänien, so lebten 20 Jahre später, 1968, schon 200 Judenchristen in Israel. Die OM und andere ausländische Missionen haben mit Treue das Evangelium im Heiligen Land verbreitet. Das messianische Zeugnis von Krishona unterstützt, baute eine moderne Druckerei in Jerusalem auf. Ebenso ein Heim für Konferenzen in Haifa. Die Baptisten waren an vielen Orten aktiv und die Brethren verzeichneten wachsende Versammlungen, in denen nicht selten Araber und Juden zusammen Gottesdienste feierten. So zeigte sich nochmals 20 Jahre später, also 1988, dass die Zahl der Judenchristen auf über 2000 gestiegen war, die in etwa 30 verschiedenen Gemeinden oder Gruppen zusammenkommen. Drei Viertel dieser jüdischen Christen sind aus den USA und Europa eingewandert. 500 von ihnen haben sich in Israel selbst bekehrt. Viele junge Juden sind fragend geworden und suchen in der ständigen Bedrohung nach einem Sinn für ihr Leben. Es konnte nicht ausbleiben, dass die orthodoxen Juden das Wachstum der Gemeinde Christi unter den Juden erkannten und begannen, Druck auf die Einzelnen und die Gemeinden auszuüben. Die Namen der Abgefallenen vom orthodoxen Judentum werden veröffentlicht, ihre Arbeitgeber bedroht und ihre Angelegenheiten bei den Behörden verzögert oder verhindert. Autoreifen werden durchschnitten, einzelne Versammlungshäuser wurden angezündet, mehrere Antimissionsgesetze passierten die Knesset. Es zeigt sich, dass der Leib Christi in Israel neu unter Verfolgung kommt. Im Augenblick sind die Juden zu sehr mit der Intifada beschäftigt, sodass die Gemeinden wieder Luft bekommen haben. Und nicht alle Gemeinden und nicht alle Judenchristen werden bedrückt oder verfolgt. Wo aber fanatische Juden leben oder ihre Beobachtungsbüros eröffnet worden sind, ist eine solche Haltung nicht unnormal. Das eigentliche Problem der judenchristlichen Gemeinden in Israel ist die Frage, ob sie mehr Juden oder mehr Christen sind. Das zeigt sich an der Stellung zum Gesetz. Ein Jude muss das Gesetz erfüllen. Der Christ ist frei vom Gesetz und lebt in der Gnade. Der Kampf des Paulus mit den Anhängern des Jakobus bricht in Israel neu auf. Das zeigt sich an der folgenden Frage. Wenn in Jerusalem ein neuer Tempel gebaut und die verschiedenen Opferordnungen durchgeführt würden, was müssten dann die Judenchristen tun? Würde ihnen das einmalige Opfer Jesu Christi genügen oder müssten sie am Darbringen der verschiedenen Opfer sich beteiligen? Es ist nicht einfach, Judenchrist zu sein. Wir sollten für den verfolgten Leib Christi in Israel und für die jungen Gemeinden beten, dass der Herr ihnen aus ihren eigenen Reihen bibelfeste Lehrer schenkt, die ihnen das Gesetz und Evangelium in der rechten Weise darstellen können. Vor allem aber sollten wir Jesus danken für die Existenz einer judenchristlichen Gemeinde. Sie war noch vor einem halben Jahrhundert nicht denkbar gewesen und ist ein Wunder der Gnade Jesu. Parallel zur Erweckung einer Gemeinde aus den Kindern Isaaks und Jakobs gibt es in diesen Tagen auch das Wachstum einer Gemeinde aus den Kindern Ismaels. Spätestens seit dem Sechstagekrieg 1967 ist die Mauer des Islam durchlässig geworden. Der Schock der Mehrheit über den Sieg der Minderheit wirkte lange nach. Frustrierte Moslems fragen, warum können wir Israel nicht besiegen? Warum bekämpfen die Moslems sich so oft gegenseitig? Und warum gibt es superreiche islamische Länder, während gleichzeitig die ärmsten Länder der Welt islamisch sind? Warum gibt es keine islamische Entwicklungshilfe und keinen bleibenden Frieden zwischen den Moslems? In den letzten 20 Jahren hat der Herr in vielen islamischen Ländern Moslems zu einem bewussten Glauben an Jesus geführt. Es gibt kleine Untergrundgemeinden in Marokko, Algerien, Saudi-Arabien, Bangladesch und anderen Ländern. Viele einzelne Konvertiten aus dem Islam leben aber in Angst und Unsicherheit, denn der Koran fordert ihre Plage und Tötung. Aber trotz aller Verfolgung gibt es in den verschiedenen islamischen Ländern zusammen heute mehrere tausend Gläubige aus dem Islam. Nicht nur in Israel, auch unter Ismael fängt es an zu wachsen und zu blühen. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass 10% aller Araber Christen aus der Zeit der Kirchen vor dem Islam geblieben sind. Sie haben 50 Generationen lang dem Druck, Spott und Verachtung des Islam nicht nachgegeben. Wir sollten diese Minderheit in unsere Fürbitte aufnehmen. Im Zuge der Renaissance des Islam geraten sie immer mehr unter Druck und sehen für sich und ihre Kinder keine Hoffnung mehr. Zehntausende von arabischen, persischen, armenischen und anderen Christen wandern heute aus den islamischen Ländern aus. Nicht wenige treten zum Islam über. Aber eine wachsende Zahl von ihnen beginnt auch eifrig die Bibel zu studieren, um Antworten auf die Fragen des Lebens und Glaubens zu finden. In Ägypten allein beteiligen sich 30.000 an einer Bibelschule im Fernbriefkurssystem. Der Hunger nach christlicher Literatur ist groß. Alles, was wir drucken und versenden, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Einzelne Pfarrer, Priester, Evangelisten, Älteste und Studenten tragen aber auch den Ruf Jesu im Herzen, das Evangelium an Moslems weiterzusagen. Gott sei Dank. Mission ist nicht nur eine Idee, sondern geschieht real auch unter Gefahr. Nicht wenige von solchen aktiven Christen sind in den letzten Jahren ins Gefängnis gekommen. Denn Mission ist in beinahe allen islamischen Ländern verboten. Aber gerade heute, wo der Pflug Gottes die Herzen umbricht, ist Evangelisation und Mission unerlässlich nötig. Radiosendungen sind eine große Hilfe. Und die Liebe Christi erweckt die Fantasie und zeigt auch dort, wo es unmöglich erscheint, praktische Wege zur Weitergabe des Heils. Der Islam wächst jährlich um 27 bis 30 Millionen allein durch Geburtenzuwachs und hat in diesem Jahr 1 Milliarde Muslims erreicht. Die Heimatgemeinde im christlichen Abendland ist deshalb aufgerufen, bewusster die Kinder Abrahams zu umbeten und ihnen zu dienen, denn heute ist ihre Zeit gekommen. Der Engel des Herrn sagte zu Josef, sein Name soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wir danken Jesus, dass wir sehen und bezeugen dürfen, wie er heute Tausende von Juden und Moslems in seine Gemeinde und in sein Reich beruft. Das ist der eigentliche Brennpunkt im Nahen Osten. Hier kommt ewiges Leben in sterbliche Menschen hinein. Hier wird der Weg des Herrn bereitet. Die Unruhen im Nahen Osten müssen dazu dienen, dass einzelne Moslems und Juden ganz auf die Seite Jesu treten. Das Reich unseres Herrn kommt und sein Wille geschieht. Und wir und Sie haben das Vorrecht, daran mitzuarbeiten.